Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Den Samstag, den haben wir einen Ticken schneller hinter uns gebracht in dieser Vorbesprechung des 23. Spieltages, denn es gibt dieses Mal 3 Spiele am Sonntag zu besprechen und an dem befinden wir uns jetzt. Das erste Spiel, über das wir da sprechen wollen, das ist das Duell zwischen dem Rekordmeister aus München und Greuther Fürth. Und auch gerade die letzten Auftritte der Bayern lassen da einiges zum Besprechen offen. Das werden wir gemeinsam tun mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu.
Servus.
Und auf der anderen Seite mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael.
Ebenfalls Servus.
Servus, konnten wir uns schon mal drauf einigen. Mal gucken, wie wir uns in der Spielvorbesprechung einigen können, wie das Ganze ablaufen könnte. Manu, wir blicken direkt mal auf die Bayern zurück. 1-1 in der Champions League in einem Spiel, was ich eigentlich als prädestiniert gesehen habe für die klassische Frustbewältigung, die auf eine Niederlage der Münchner folgt. Die war ja sogar recht eindrücklich. 4-2 beim Aufsteiger aus Bochum verloren, der ersten Halbzeit 4 Tore kassiert. Ja, und der ganz deutliche Schritt zurück, der ja eigentlich auf solche Ergebnisse folgt, in der Champions League, wo man sich eh eigentlich souverän präsentiert, der blieb jetzt auch aus. Was machen wir denn aus den letzten beiden Auftritten der Münchner jetzt?
Ja, häufig ist es ja so, dass Niederlagen ein bisschen überraschend kommen und dann der große Schlag zurück folgt. In den letzten Wochen war das aber nicht so. Man hat eher so das Gefühl gehabt, es bahnt sich wieder diese eine heftige Niederlage an, weil einfach so viele Fehler gemacht wurden in der Defensive. Die Abstände haben nicht gestimmt. Also das Spiel gegen den Ball war einfach nur punktuell gut. Das war gegen Bochum fast überhaupt nicht zu sehen. Das war gestern gerade in der zweiten Halbzeit relativ ordentlich mit dem Pressing von Salzburg. Jeder wusste ganz genau, was Salzburg macht. Und man konnte es trotzdem nicht gut verhindern. Also gerade in den ersten 20 bis 25 Minuten hat Bayern sehr schwach gespielt, kam nicht mit dem Pressing klar, hat dann auch im Spielaufbau ganz leichte Fehler gemacht. Vor allem Kimmich hat irgendwie 6-7 Bälle relativ unbedrängt dem Salzburger in den Fuß gespielt. In der zweiten Halbzeit war dann natürlich eine Reaktion zu sehen. Also das Pressing wurde häufiger mal mit einem hohen Ball überspielt, wo dann einfach auch der Vorteil ist, wenn man 5-6 Spieler in der Offensive hat, dass da der Adressat einfach auch da ist. Also es gab dann viel häufiger Ballbesitzmomente rund um den gegnerischen 16er. Da muss man natürlich auch wieder sagen, da waren sehr, sehr viele Eckbälle und Flanken dabei, die relativ planlos ins Nichts geschlagen wurden. Aber insgesamt war das in der zweiten Halbzeit doch eine Leistungssteigerung und gibt im Moment so ein bisschen das wieder, was Bayern anbietet. Also es ist nicht ideal, es fehlt im Defensivbereich so ein bisschen diese Geschwindigkeit von Davis. Nagelsmann hat es gestern wieder versucht, mit Flügelverteidigern, die sehr offensiv ausgerichtet sind, zu lösen. Wenn da aber die Mischung aus Bereitschaft für die Defensive und vielleicht auch die Anweisung, in die Defensive zu arbeiten, nicht zu 100% vorhanden ist, dann passiert eben das, was passiert ist, nämlich dass Salzburg mit leichten Mitteln in Richtung Tor kam. Und dementsprechend ist das im Moment so ein systemisches Problem, wo man einfach sehen muss, wie kann das gelöst werden. Und die Lösung im Moment mit dem aktuellen Kader, auch ohne Goretzka, dem zweitwichtigsten Spieler im zentralen Mittelfeld, diese Ideallösung ist im Moment nicht vorhanden und dementsprechend geht das nur Schritt für Schritt in den nächsten Spielen.
Das ist also eine kleine Zusammenfassung der letzten beiden Ergebnisse der Münchner und was man daraus ziehen kann. Das letzte Ergebnis der Fürther, Michael, das war ein positives. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es sogar genauso getippt hattest hier. 2-1 gewonnen gegen die Hertha, Blitzstart hingelegt. Was ich vor allen Dingen auch nach diesem Spiel, obwohl man sicherlich auch schon vorher hätte sagen können, aber was das für mich zumindest nochmal unterstrichen hat, war der ganz klare Gedanke, Fürth ist wirklich in der Bundesliga angekommen. Wie hast du das Spiel gesehen und würdest du da mitgehen?
Du hast recht, Julius. Ich habe tatsächlich 2-1 getippt. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich am 22. Spieltag richtig getippt hatte. Aber es ist ja auch mal schön, so eine Premiere zu feiern. Weil es war auch für alle Fürtherinnen und Fürther eine Premiere. Es gab ja schon 2 Heimsiege, die waren allerdings bei Geisterspielen. Und diesmal war es dann der erste Heimsieg auch vor Zuschauern. Das war dann, glaube ich, es war sowohl für die Mannschaft als auch für die Fans ein besonderer Tag. Und man hat schon auch gemerkt, so ab der ersten Sekunde war die Mannschaft da, war sie wach. so als Beispiel war der Zweikampf von Seguin, glaube ich, gegen Darida war es, wo er diesen Ball schlägt auf Gotha, der nach 26 Sekunden zum 1-0 führt. Da hat man schon gesehen, Seguin zieht halt einfach voll durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das war da schon so ein bisschen so ein kleiner Fingerzeig, wohin es gehen könnte. Natürlich war dieses 1-0 dann gut für Fürth, weil man die Zuschauer im Rücken hatte, man hatte eine gewisse Sicherheit. Die Hertha hat eigentlich nie so wirklich reingefunden. Ich fand es sehr erschreckend schlecht in dem Spiel. Fürth hat sehr oft einfach, wie eigentlich immer die letzten Wochen, über die rechte Seite aufgebaut. In Meierhöfer entweder dann auf Seguin oder gleich der längere Ball auf Leveling hinter die Kette. Und die Hertha hat das überhaupt nicht in den Griff bekommen. Also das hätte man eigentlich, finde ich, beim Scouting zuvor sehen können, dass Fürth sehr oft, also nicht mehr übers Zentrum aufbaut, sondern oft über außen, eben über diese drei genannten Spieler. Und da wurde Fürth immer wieder gefährlich, auch mit anderen Bällen hinter die Kette. Duziak war zweimal noch gefährlich da. Also es hätte auch zur Pause schon 2-3-0 stehen können. Hat es dann eben nicht. Nach der Pause wurde die Hertha besser. Ganz klar, die individuelle Klasse vorne ist ja natürlich da mit Jovetic, Belfodil. Und Richter wurde dann auch noch eingewechselt. Da wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, für die Hertha ranzukommen. Aber Fürth hat es eben geschafft, wie schon gegen Mainz, so eine Druckphase des Gegners zu überstehen und dann eben im Verlauf der zweiten Hälfte das nächste Tor zu machen. Diesmal dann eben Meierhöfer, der den Elfmeter rausholt, und Gotha, der den auch sicher verwandelt, 5 von 5 Elfmetern verwandelt. Ist ja auch schon mal ganz gut für so einen Stürmer beim Tabellenletzten. Und was ganz witzig ist, dass der Gotha auch mit diesen zwei Toren jetzt zum vierten Rekordtorschützen in der Bundesliga-Historie des Vereins aufgestiegen ist. Er hat jetzt 7 Tore geschossen. Zuvor war das Nikola Djuric aus dem ersten Bundesliga-Jahr 2012. Also das zeigt auch nochmal, welche Rolle Gotha eben in Fürth hat. Er war in der Aufstiegssaison eigentlich so mit der wichtigste Spieler. Und jetzt auch bei dem Spiel hat er eigentlich durch seine individuelle Klasse das auch dann fast schon entschieden. Also es waren nicht nur die beiden Tore, sondern er war auch, teilweise hat er den Ball gegen drei Tana behauptet, viele gute Steckpässe gespielt. Und unter anderem einmal auf Nielsen später. Nielsen hat nochmal die Chance zum 3-0 sogar. Und Gotha die Chance zum 3-0. Und dann wurde es leider nochmal spannend, auch leider aus realistischer Sicht, weil dann ich dann noch zittern musste, dass ich meinen ganzen Text umschreiben muss, weil die Hertha nochmal rankam auf 1-2, aber dann hat es Fürth dann doch noch überstanden bis in die 94. Minute. Und eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben, ist natürlich die Torwartposition, denn Fürth hat ja mit Andreas Linde schon den dritten Torhüter in dieser Saison ins Tor gestellt. Fand ich, hat ein gutes Debüt gemacht, hat noch ein bisschen Probleme gehabt oder sich noch ein bisschen schwer getan mit dem Rauslauf, aber ich denke, das hat auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht mit einem guten, sicheren Torwart hinten drin.
Das also die Ausgangssituation bei Fürth. Manu, wenn wir jetzt auf dieses Spiel blicken, man würde ja normalerweise auf jeden Fall sagen, auch ohne das despektierlich zu meinen, Bayern gegen Fürth, Erster gegen 18. absoluter Selbstläufer. Wenn wir jetzt die letzten beiden Ergebnisse und Spiele und all das, was vielleicht gerade nicht so rund läuft, mit reinnehmen, ist das immer noch dieser Selbstläufer oder macht man sich da auch als Bayern-Sympathisant auf jeden Fall Sorgen jetzt mittlerweile?
Also Sorgen mache ich mir nicht, aber zweifelsohne ist es schon so, dass jetzt ein Arbeitssieg, ein 2-1 oder sowas, nicht so positiv gesehen werden würde, wie wenn es in den letzten Wochen gut gelaufen wäre. Also das ist jetzt ein Spiel, wo es nicht nur aufs Ergebnis, sondern auch ein bisschen auf die Leistung ankommt, denn wir dürfen nicht vergessen, danach kommen mit Frankfurt auswärts, wo sich Bayern generell in den letzten Jahren sehr, sehr oft schwer getan hat, und Leverkusen zu Hause, die auch wieder aufsteigende Tendenzen haben und jetzt auch gerade in Dortmund sehr gut gespielt haben. Und dann eben dem Salzburg-Rückspiel eine ziemlich schwere Aufgaben. Also die nächsten Wochen für Bayern sind die, wo es dann zählt, wo es drauf ankommt. Deswegen sollte nicht nur ein Sieg her gegen Fürth, sondern auch eine deutliche Verbesserung, was das Spiel angeht, über 90 Minuten. Ich bin mir fast sicher, dass Julian Nagelsmann darüber nachdenkt, einen der Offensivspieler diesmal zu opfern, in Anführungszeichen, weil ich gestern schon auch wieder das Gefühl hatte, dass sie sich häufig in den Räumen ein bisschen selbst im Weg standen, einfach das Tempo, die Dynamik nur selten aufnehmen konnten. Das war dann in der zweiten Halbzeit der Fall, als Coman relativ isoliert auf seiner Seite gespielt hat und Sané Gnabry ein bisschen mehr unterstützt hat. Dann konnte man ein bisschen die Seite überladen und auf der anderen Seite dann eben Coman in die 1-gegen-1-Duelle schicken. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Nagelsmann wieder auf eine Viererkette umstellt, auf eine klassische mit Pavard rechts und eventuell Omar Richards links, weil so schlecht hat er nicht gespielt, wenn er ran durfte in dieser Saison. Davor dann eine Doppel-6, vielleicht mit dem etwas spielstärkeren, passstärkeren Rocker, der zum Ende der Hinrunde gute Leistungen gezeigt hat. Und dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass das zumindest für dieses Spiel relativ stabil ist. Und da muss man schauen, wie sich es gegen Frankfurt und Leverkusen weiterentwickeln, wann auch vor allem Davis wieder zurückkommt. Also da gibt es jetzt zumindest positive Tendenzen. Innerhalb der nächsten 3-4 Spiele wird das noch nicht der Fall sein, aber zumindest das Worst Case, das Saison aus, scheint hier zumindest nicht der Fall zu sein, weil er sagt, es geht ihm gut. Nagelsmann sagt es, er macht Fortschritte und man darf natürlich bei so einer Erkrankung nicht zu überstürzen, aber er wird ja medizinisch gut überwacht und irgendwann wird es das grüne Licht geben in den nächsten Wochen. Dann wird es da auch wieder besser sein, aber natürlich ist Fürth eine Mannschaft, die nicht mehr mit der aus der Hinrunde zu vergleichen ist. Das habe ich letzte Woche schon über Bochum gesagt, dass da diese Schussnaivität weg ist. Und gleiches gilt für Fürth. Also ich habe in den letzten Wochen habe ich es auch ein bisschen mehr verfolgt und fand die Spiele wirklich sehr ordentlich. Da waren einige Facetten dabei, wo man gesagt hat, ja, da ist wirklich ein deutlicher Entwicklungsschritt zu sehen. Dementsprechend besteht auch in so einem Spiel eine kleine Restgefahr, wenn Bayern nicht keine gute Leistung zeigt und die mittelmäßigen Leistungen in den letzten Wochen, die haben ja leider Gottes überhand genommen.
Dann lass uns das auch nochmal bei Michael vielleicht gegenfragen. Wie nimmst du die Stimmung wahr und wie blickt man auch aus Fürther Sicht auf dieses Spiel? Haben vielleicht auch die letzten Ergebnisse und Auftritte der Münchner doch dafür gesorgt, dass man da mit einem ganz, ganz kleinen Fitzelchen zumindest im Hinterkopf hinfährt? Da ist vielleicht sogar was zu holen, das kleine Wunder?
Ich glaube, dass man in Fürth es nicht gern gesehen hat, dass Bochum dieses Spiel so hoch gewonnen hat. Denn ich hatte Anfang der Woche mit Stefan Leitl beim Training mal gesprochen. Er sagte, es ist ihm eigentlich jetzt, kommt ihm ungelegen, weil es gab ja Probleme bei den Bayern, wie jetzt auch schon genannt, in den vergangenen Wochen, die eben Bochum dann schon schonungslos offengelegt hat. Und womöglich waren die auch im Fütterplan für dieses Spiel schon vorhanden, dass man, wie man womöglich die auch häufig das hinten immer nur 1 gegen 1 geht und so weiter, wie man das aufdecken kann und auch nutzen kann für sich. Jetzt wird Bayern natürlich eine Reaktion zeigen, womöglich auch taktisch. Und als Fürth wird sich, glaube ich, gar nicht so viel ändern, weil Stefan Leitl sagte jetzt eigentlich dieselben Worte wie in den vergangenen Wochen auch. Wichtig ist es, kompakt zu stehen, viele Leute hinter den Ball zu bringen. Man hat ja dieses Dreier-Mittelfeld aus Seguin, Tillmann und Christiansen, das dann teilweise 3 Sechser gibt gegen den Ball, aber dann auch wieder offensiv schnell zu einer Raute werden kann, wenn die beiden Achter nach vorne schieben. Dann ist man wieder so in der Aufstiegsformation im 4-4-2. Also man merkt jetzt schon, dass die Mannschaft sich die Sicherheit zurückgeholt hat mit den Ergebnissen auch, mit den guten Leistungen der vergangenen Wochen und jetzt auch wieder mehr Fußball spielen will und auch das auch kann. Also mit Selbstbewusstsein spielt man eben natürlich anderen Fußball. Und ich denke nicht, dass Leitl viel verändern wird. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass er auch mal in der Offensive jemand anderen mal ranlässt. Herbert Nielsen hat sich zum Beispiel aufgedrängt die letzten Wochen wieder, weil er im Training besser trainiert hat. Aber ansonsten, glaube ich, viel Änderung wird es bei Fürth nicht geben. Personell muss man auch nichts ändern. Luca Itter wird wieder einen Linksverteidiger geben. Das ist eine ganz spannende Personalie, weil Jethro Willems ja eigentlich der ehemalige Frankfurter und auch bei Newcastle zuvor in der Premier League eigentlich der immer Stammspieler war in der Hinrunde. Jetzt hat sich Luca Itter da durchgesetzt. Ganz spannende Personalie. Und dann, ja, es ist für Fürth immer noch ein Bonusspiel. Wenn man da einen Punkt holt oder sich gut verkauft, dann gibt es weiter Auftrieb. Wenn man 0-4, 0-5 verliert, dann ist es auch nicht schlimm, weil über das Torverhältnis wird man eh nicht in der Liga bleiben, wenn man diesen kleinen Traum noch hat. Von dem her kann man da als Fürth, wie eigentlich immer in den letzten Wochen, sehr befreit aufspielen.
Dann lasst uns noch gemeinsam tippen. Manu, was glaubst du, wie geht's aus?
Mir fehlt im Moment so ein bisschen der Glaube, dass Bayern zu Null spielt. Völlig unabhängig, wer der Gegner ist. Und wie gesagt, Fürth hat mehr Selbstvertrauen, als es in anderen Phasen der Saison der Fall war. Deswegen glaube ich schon, dass Fürth einen Treffer erzielen kann. Also sie haben auch im Hinspiel getroffen. Daher, ja, 3-1 für Bayern.
3-1 für Bayern, der Tipp von Manuel Behlert von 90+. Michael, was glaubst du?
Ich sag wie vergangene Woche 2-1, aber diesmal auch für die Bayern.
2-1 für die Bayern. Ja, ich würde mich da auch irgendwie einpendeln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht doch nicht dieser große Vergeltungsschlag werden wird, den sich vielleicht auch viele Münchner erhoffen und erwarten, sondern dass es schon ein bisschen zäher wird, aber am Ende wird da wieder ein Sieg auf Münchner Seite stehen. Deswegen pendel ich mich auch mal zwischen 3-1 und 2-1 ein und was auch immer es dann von diesen beiden Ergebnissen wird, werde ich dann behaupten, genau das habe ich getippt. Danke an Manuel Behlert von 90+, dass er heute da war. Danke, Manu.
Gerne.
Und natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Danke, Michael.
Sehr gerne.
Und wir hören uns gleich mit dem Kandidaten für den wieder aufgeflammten Meisterkampf wieder. Wir sprechen über Dortmund. Die müssen gegen die andere Borussia aus Gladbach ran. Gleich nach einer kurzen Pause.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.